SRF3 Fokus.
Der Fokus auf der SRF3 mit dem Dominik Diller am Mikrofon. Und mit Elveiti, das ist die Schweizer Band, die international im Moment allen anderen Schweizer Bands den Rang abläuft. Und das nicht mit einem gut schweizerischen Kompromiss, sondern mit einer radikalen musikalischen Mischung aus mittelalterlicher Folklore und brachialem Todesmetall. Elveiti, brachialer Metal, aber das alles mit erweitertem Instrumentenpark. Da hat es neben der elektrischen Gitarre eben auch altertümliche Instrumente wie eine Drehleier, wie Flöte oder Dudelsack dabei. Und das neue Album von Elveiti, das erscheint am 10. Februar. Es heisst Helvetius. Morgen fliegt die Band für 2,5 Monate auf Welttournee, wo das Brasilien startet und das Belgien endet. Und darum freut es mich besonders, dass wir kurz vor dem Abflug den Chef von Elveiti hier bei uns haben, den Krigel Glanzmann. Morgen geht's los, Start zu einer Welttournee. Wie gross ist die Koffer, die Sie mitnehmen mit Krigel Glanzmann?
Nicht wahnsinnig gross, Koffer gar nicht. Das ist ein alter, schäbiger Tramper.
Rucksack?
Genau, ja.
Das heisst, man nimmt nicht viel Kleider mit. Wie kommt denn eine Metalband auf Tournee zu sauberen Kleidern?
Ich versuche, mich so möglichst genug Unterwäsche und Zeugchen wenigstens mitzunehmen, dass ich für jeden Tag ein frisches Paar habe. Aber sonst ja, ist es immer so eine Glückssache. Ich hoffe, dass wir irgendwann so nach 2-3 Wochen mal irgendwo in einer Stadt sind, wo es in der Nähe von dort, wo wir spielen, eine Wäscherei hat. Und dort heisst es amigs Bachowäschtag quasi.
Und dann aber auch selber waschen? Oder habt ihr da irgendjemanden, der für das zuständig ist, von der Tourcrew?
Nein, von der Tourcrew, nein. Das ist so ein bisschen gang und gäbe, dass sie in den Locations umspielt, dass es sogenannte Runner gibt. Die sind Leute, die kann man irgendwo herschicken, wenn man ihnen etwas braucht. Aber meistens gehen wir eigentlich selber. Also ich persönlich zum Beispiel gehe eigentlich immer selber. Ich schätze das am liebsten. Das ist so eine herzlich willkommene Abwechslung zum Touralltag, dass du morgen in den Anstieg steigst zum Tourbus aus, gehst erst mal mit einem Kaffee trinken und dann suchst du eine Wäscherei. Und das ist am liebsten eine ganz gemütliche Angelegenheit.
Eine Wäscherei in Sao Paulo zum Beispiel. Ihr seid nicht zuerst mal zu Brasilien, also ihr reist nicht zuerst mal auf Brasilien zum Konzert geben. Der brasilianische Metal-Fan, wie ist der?
Ausgeladen, würde ich sagen. Und passioniert. Absolut.
Also den durchschnittlich verdienenden Brasilianer kann sich ja wahrscheinlich kein Ticket für ein Rockkonzert leisten. Ist denn das so ein Oberschichtphänomen in Brasilien, Elveiti?
Ist das wirklich noch so heutzutage?
Dass sich der durchschnittlich verdienende Brasilianer keine Metal-Musik leisten kann?
Ich finde das ehrlich gesagt noch schwierig zu sagen. Ich sehe es ja nur von außen, oder? Und jetzt auch wenn man auf Tour ist, wahnsinnig viel von den Ländern und von der Kultur bekommt man in dem Sinne eigentlich nicht mit über, weil man im Prinzip eigentlich jeden Tag in einem anderen Land, in einem anderen Staat oder zumindest in einer relativ weit entfernten anderen Stadt ist. Und ja, aber wenn ich so ins Publikum schaue, dann sehe ich persönlich, muss ich sagen, jetzt auch in Brasilien, nicht einen verrückt grossen Unterschied zwischen der brasilianischen Fanschaft und der in der Schweiz zum Beispiel, ausser dass...
Also rein äußerlich.
Genau, also es erscheint mir jetzt nicht irgendwie eine Jugend zu sein, die jetzt das letzte halbe Jahr damit zugebracht hat, auf das Konzertticket zu sparen, ganz ehrlich gesagt.
Und wir sind in Indien, dort sind wir auch schon auftreten.
Dort war es definitiv ganz anders gewesen. Es war ein bisschen ein Kulturschock gewesen für uns alle. Aber ich glaube, der Beste, den wir jemals erlebt haben. Es war sehr ein grosses Publikum gewesen, verhältnismäßig. Also vor allem für das, dass wir das erste Mal Zinni gespielt haben. Es waren irgendwo zwischen 20.000 und 25.000 Leute dort vor der Bühne gewesen. Komplett durch alle Bevölkerungsschichten durch hat sich gedunkt. Es hat auch einen abgetrennten Bereich gehabt, so vorne rechts von der Bühne, wo gestuhlt ist. Es war das ganze Mal so Open Air. Aber es hat einen gestuhlten Bereich gehabt für muslimische Gäste, die haben irgendwie sitzen. Die sind dann nach dem Konzert sind die aber auf die Stühle gestanden und haben auf den Stühlen applaudiert. Das war wirklich so ein einzigartiges Erlebnis gewesen.
Elveiti in den nächsten rund 2,5 Monaten allein Süd- und Nordamerika über 35 Konzerte. In der Schweiz dann im März gerade mal eins. Am 20. März zu Pratteln. Ist das eine bewusste Entscheidung, dass ihr euch in der Heimat eher rar machen? Oder gibt es hier einfach nicht mehr Bedarf nach dieser Musik oder nach Helvetti?
Nein, es ist natürlich gar nicht eine bewusste Entscheidung. Es ist auf der einen Seite ganz einfach eine logistische Angelegenheit. Also grundsätzlich spielen wir einfach dort, wo, ja, wie sagen wir dem, wo günstig ist, dass wir spielen. Sprich, dort, wo Konzertanfragen herkommen. Sprich, wir sind halt relativ viel unterwegs. Und ja, eben, wenn wir jetzt zum Beispiel am anderen Ende vom Teich halt rumtouren, dann wäre es relativ beschwerlich, da einfach noch geschwind so zwei, dreimal in die Schweiz zu kommen, um ein Konzert zu spielen. Es geht schlicht und einfach nicht, das ist rein logistisch. Und zum anderen ist es, ja, hängt es, also so blöd wie es tönt, aber halt auch ein damit zusammen, dass die Schweiz einfach nicht so wahnsinnig gross ist, oder?
Und vielleicht auch nicht so wahnsinnig ein fruchtbarer Boden ist für Metal.
Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Also was definitiv besonders, oder sag ich mal, anders ist an der Schweiz hinsichtlich Metal, ist, dass Metal-Musik, sag ich medial, nicht wirklich so wahrgenommen wird. Ja, in der Schweizer Medienlandschaft und in der Schweizer Musikmedienlandschaft auch, wo ja an sich nicht wahnsinnig gross ist, dort ist Metal einfach wirklich so eine Randerscheinung. Das ist einfach so. Das ist, glaube ich, auch schon immer ein bisschen so gewesen. Aber es ist durchaus so, dass Metal an sich natürlich schon eine relativ grosse Fanschaft und es ist eine grosse, fruchtbare Szene mit viel, es gibt sehr viele Schweizer Metal-Bands, sehr viele sehr gute Schweizer Metal-Bands, definitiv. Ja.
Was auch immer wieder auffällt, ist, dass es einen Haufen Schweizer Bands gibt, die mit sehr kompromissloser Musik international Erfolg gehabt haben oder haben. In der Schweiz aber eben fast nicht so oder nicht so richtig wahrgenommen werden. Die Young Guts, die haben das gemacht mit einer radikalen Mischung aus Industrial-Musik und Rock, Celtic oder Celtic Frost im Metal. Jetzt ihr, auf was führt ihr denn das zurück?
Wenn ich das wüsste.
Also einfach der Prophet, der im eigenen Land nicht gilt.
Vielleicht, ich glaube es aber eigentlich nicht einmal. Also, eben, wie gesagt, ich denke, also wenn man es jetzt mit den USA vergleicht, ist es halt einfach wirklich rein medial anders. In Amerika ist es nichts außergewöhnlich, dass eine Band zum Beispiel wie Slipknot, die deutlich härtere Musik macht als wir, einen Grammy Award gewinnt. Und so etwas wäre in der Schweiz, in der Schweizer Medienlandschaft, sage ich jetzt bewusst nochmal, irgendwie nicht denkbar.
Warten wir es mal ab.
Wir schaffen dran.
Jetzt kommt ein Album von Helvetti und das wird ganz sicher in die Hitparade einsteigen. Allein der USA 30 Konzert, das tönt so nach Rockstar-Leben. Ganz so ist es aber, glaube ich, nicht. Sie haben vorhin schnell die Wäsch-Geschichte erzählt. Ja, genau. Wie ist es denn wirklich, wenn Helvetti auf Tournee sind?
Ja, also grundsätzlich, ich finde es noch erstaunlich, so, dass das Bild vom Rockstar sich bis in die heutige Zeit nie erhalten hat. Ich glaube, das ist irgendetwas, was es in den 70er, 80er Jahren tatsächlich noch gegeben hat, aber ich habe das Gefühl, das existiert heute so nicht mehr, das Ding Rockstar.
Obwohl ihr ja den Rock'n'Roll-Lifestyle in ziemlicher Konsequenz lebt, mindestens hört man das so. Ihr seid eine achtköpfige Band, man hört, dass es ziemlich heftig zu und her geht, wenn Helvetti auf Tournee geht.
Also nicht, heftig zu.
Ja, dass er nicht keltische Bücher studiert, sondern der Sex, Drugs und Rock'n'Roll Lifestyle lebt.
Wo hört man das?
Das haben wir mir zugetragen.
Aha, okay.
Also jetzt haben zum Beispiel einen Sponsoring-Vertrag mit Jägermeister, es wird viel getrunken bei Helvetti.
Ja, das war so eine Sache mit dem, das ist wirklich wahr. Da haben wir in Sinne so ein bisschen, dort haben wir eine Jägermeister-Tabmaschine für den Proberaum bekommen und eine monatliche Lieferung von 6 Liter Jägermeister. Dann haben wir zuerst gedacht, oh, das ist super. Und so nach einem Monat, wo die Bandprobe nicht mehr so erfolgreich ausgesehen haben, haben wir dann gemerkt, dass es doch nicht so super ist. Und ja, jetzt haben wir eine Haufen Führung Jägermeister-Flasche im Proberaum stehen, falls irgendjemand hat, bei uns meldet.
Also ist das denn wirklich zum Problem geworden? Zu viel getrunken worden und dann haben die nicht mehr gut gespielt?
Ja, nein, eben. Also ich meine, man geht im Proberaum zum Arbeiten, nicht zum irgendwie lustig anzusehen. Das ist einfach so. Und eben insofern sieht es also auch bei uns jetzt auf Tour aus. Wir sind eine sehr, sag jetzt mal, fleissige, fokussierte Band. Und in unserem Tourbus ist es eigentlich immer sehr ruhig. Wenn man am Fahren ist, dann höckelt eigentlich so jeder mit seinem Kopfhörer dort und liest irgendwie ein Buch. Entweder so ein bisschen gehobene Literatur oder halt eben Fachliteratur.
Also gehobene Literatur, das ist?
Unser Bassist ist zum Beispiel ein grosser Baudelaire-Fan und so Sachen in dieser Art. So, Ja, und eben, sobald man dann halt endlich aus dem Tourbus kann aussteigen kann, das ist eben auch so etwas. Und gerade jetzt in Amerika sind so meistens sehr lange Fahrten, das auch riesige Distanzen sind. Dann wird geschafft. Weil für das sind wir auf Tour, das ist unser Beruf. Wir lieben den, das ist unsere Passion ebenso. Aber eben, wenn wir auf Tour sind, dann sind wir auf Tour zum Arbeiten, nicht zum Party haben.
Und dann sind wir sehr lange auf Tour, eben zum Beispiel auch schon mal innerhalb von 3 Wochen 9000 Kilometer durch Nordamerika gereist, 20 Konzerte gespielt. Das tönt nach einer knochenharten Ochsentour. Ich glaube, sie haben auch fast nie ein Hotel gehabt zum Übernachten oder einmal und haben es dann quasi alle miteinander gebraucht zum Duschen. Ist das immer noch so?
Das ist so, ja. Weil,
aber das halten wir ja fast nicht durch, rein körperlich.
Also, Tourneen fahren ist auch physisch innen schon manchmal eine herausfordernde Sache. Mhm. Also, aber vor allem halt insofern, weil man halt einfach immer muss funktionieren. Ganz egal, ob es jetzt einem gut geht, ob man fit ist oder nicht. Man muss halt einfach. Aber grundsätzlich, eben, wir sind ja mit einem Tourbus unterwegs, da hat es Betten drin. Das ist eigentlich wie eine kleine Wohnung. Insofern, ja, man lebt ja eigentlich dort. Und die Geschichte mit dem Hotel, das ist effektiv so. Also man, in dem Sinn braucht es ja eigentlich auch nicht Hotel. Aber es ist gerade jetzt in den USA, ist so ein bisschen in den Clubs, wo man spielt, in der Situation mit Duschen manchmal ein bisschen prekär. Die sind damals nicht ganz so schön, wie man es gerne hätte. Und dann tun wir manchmal einfach einen Hotelraum mieten, wo dann halt einfach jeder mal schnell kann gut duschen kann. So.
Wie schmeckt es im Tourbus nach 2 Wochen?
Eigentlich nicht so viel anders wie am ersten Tag. Also da haben wir eigentlich sehr Sorge drauf. Ja, also muss man ja auch. Also ich meine, eben wenn man ein paar Wochen unterwegs ist, wenn jetzt da jeder einfach da wieder auf Sauwohnung machen und die dreckige Wäsche liegen und so.
Das sind ja auch noch 2 Frauen in der Band.
Was gar nicht will heissen.
Was nicht heisst. Sie haben in einem Interview mal gesagt, vor einem Jahr, glaube ich, dass die 20er-Note, die Sie im Portemonnaie haben, für den Rest vom Monat muss länger. Das ist auch wieder das. Wir haben vorher schnell von dem so-called Rockstar-Leben geredet. Ist das auch immer noch so? Man lebt zwar von der Musik oder Sie leben von der Musik, dafür unter einem Existenzminimum?
Ja, ist so, ja. Also, und ist auch nach wie vor so.
Das erstaunt, oder? Das erstaunt wahrscheinlich auch der durchschnittliche Heavy-Metal-Fan, der jetzt in dieser Sendung möglicherweise zulässt. Ich meine, ich habe mich erkundigt über die CD-Verkäufe von eurem letzten Album. Das sind rund 60'000 Exemplare, die weltweit verkauft worden sind. Das ist für Schweizer Verhältnis eigentlich schon sehr viel. Da haben sich Zürich West oder Pohlenhofer gemütlicher eingerichtet eigentlich. Die verkaufen nicht so viel, aber leben wahrscheinlich von Dollar.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das hängt mit diversen Faktoren zusammen. Ich meine, wenn wir jetzt einfach eine Band mit 3 Musikern wären, dann würden wir relativ feudal leben. Aber wir sind jetzt halt mal einfach 8 Leute und das wollen wir auch bleiben. Und ja, eben, also das macht natürlich einen Unterschied, ob man pro Monat muss in 3 Mühlen stopfen oder 8. Das ist sicher ein Punkt. Und
Das wäre jetzt sehr zynisch, also quasi, wenn man da mit wirtschaftlichen Interessen und so würde auf argumentieren und sagen, gut, die Dudelsack-Klänge, die könnte man auch ab Keyboard einspielen.
Das ist von Anfang an kein Thema gewesen. Also, wird zwangsläufig zu einem Thema, aber ich finde Keyboard ein lässiges Instrument, wenn es wirklich als Keyboard benutzt wird. Aber wenn es neben darum geht, irgendwelche andere Instrumente zu imitieren, dann finde ich, kann man gerade so gut ein Schlagzeug programmieren und Gitarre-Samples verwenden. Und das macht ja dann auch niemand. Und eben, ich denke, es macht auch noch einen Unterschied, wo dass man präsent ist. Oder wenn man jetzt nur in der Schweiz spielt, das ist halt einfach so. In der Schweiz sind zum Beispiel auch Konzerteintrittspreise verhältnismäßig hoch. Klar, die Lebensunterhaltungskosten sind hoch. Trotzdem, in der Schweiz verdient man mit Musik verhältnismäßig viel Geld. Und wenn man jetzt zum Beispiel eben Mundart, Rock oder etwas macht, wo man primär in der Schweiz aktiv ist, dann kann das, je nachdem, wenn es einem gut läuft, wenn man es gut macht und so, durchaus wirklich eine lukrative Sache sein. Aber jetzt eben, wenn wir jetzt zum Beispiel Osteuropa betouren, oder in Bulgarien zahlen die Leute halt jetzt einfach, oder können nicht so viel für ein Konzert zahlen, oder für ein T-Shirt, oder für eine CD, oder was dann auch immer, ausgeben, wie das hier in der Schweiz der Fall ist.
Das ist ja auch eine lange Freundschaftsgeschichte, Helvetti. Erzählen Sie doch mal über das Verhältnis, das ihr untereinander habt. Also da kann man nicht einfach plötzlich den einen austauschen und jemand anderes oder respektive wegrationalisieren und sagen, gut, jetzt sind wir halt nur noch ein Trio und spielen eben Drehleier ab Samples ein. Was sind das für Freundschaften, die da seit Jahren gewachsen sind?
Jetzt haben Sie da gerade eigentlich das Stichwort geboten, von wegen entstanden sind, gewachsen sind. Es ist schon so, also der Grund, wieso dass wir zusammen sind und das alles machen, das ist die Musik. Und das ist die Leidenschaft, die uns verbindet. Aber man ist zusammengekommen wegen der Musik, die ich Helvetti gegründet habe, vor jetzt bald, ja, ziemlich genau 10 Jahren eigentlich. Ich habe niemanden gekannt von diesen Leuten. Und auch die Musiker untereinander, die haben sich nicht gekannt. Also es ist nicht irgendwie, dass wir Freunde waren und dann irgendwie gefunden haben, wir machen jetzt eine Band. Sondern man ist explizit für und wegen der Musik zusammengekommen. Und ja, da wird man, also jetzt, wenn jetzt jemand neu würde in die Band steigen, also man wird relativ ins kalte Wasser geschmissen, ist dann halt einfach auf relativ engem Raum immer so einem Tourbus monatelang zusammen. Und ja, da schleift man halt einander auch ein bisschen. Und eben, wie Sie gesagt haben, also das sind Freundschaften, die entstehen, die wachsen, die jetzt auch über Jahre gewachsen sind. Und wir sind heute, ja, wir tun uns immer so ein bisschen mit einer Familie vergleichen. Wir funktionieren eigentlich wirklich wie eine Familie, stehen uns sehr nahe. Und das ist etwas, das gewachsen ist jetzt über die Jahre.
Helvetti, die wahrscheinlich erfolgreichste Schweizer Band, momentan auf internationalem Parkett, eben wenn es darum geht, auch wirklich Konzerte spielen im Ausland. Was müsste denn passieren, dass so das echte Rockstar-Leben, das wir vorher davon geredet haben, würde eintreffen? Also gibt es Kompromisse, die ihr auf musikalischer Ebene müsstet eingehen? Und dann würde man noch massiv mehr Platten verkaufen oder noch mehr Publikum anziehen an den Konzerten? Den Mainstream noch konsequenter anpeilen?
Ja und nein. Also, eben, ich denke, man könnte sicher, rein musikalisch könnte man sicher sagen, okay, wir machen jetzt, wir tun unsere Musik ein bisschen mehr Richtung Mainstream ausrichten. Wir lassen den Schreigesang weg, wo doch, denke ich, für viel höher so ein bisschen ein Hindernis ist.
Schreigesang, also der Grund, also Grunt heisst das, glaube ich, im Death Metal Jargon. Wir tun schön singen und nicht
können wir, genau, man könnte zum Beispiel sowas machen und unsere Musik irgendwie eben mainstreamig ausrichten, das könnte man sicher machen, aber letztendlich ist es nach wie vor auch in der heutigen Zeit eben, wo gewaltige Marketingmechanismen von grossen Labels aktiv sind. Trotz allem ist es auch in der heutigen Zeit noch so, dass letztendlich der Hörer, der Konsument entscheidet, ob einem was taugt oder nicht, ob ihm das gefällt, ob er das kaufen oder nicht. Und das finde ich etwas total Schönes und das soll, ich hoffe, dass das auch immer so bleibt. Und insofern würde ich sagen, man kann seine Sache gut machen, man kann hoffen, aber letztendlich ist der Hörer, der entscheidet, oder? Und von dem her, ich weiss jetzt nicht, ich glaube nicht, es gibt nicht einen Trick oder ein Zaubermittel, wo man kann sagen, das musst du machen und dann bist du mega stark.
Und wie viele Umarmungen mit dem Kommerz verzieht euch denn der Hörer oder der Hardcore-Helvetti-Fan? Ihr gebt Interviews im Moment hier, aber auch der Annabelle, ihr geht zum Eschbacher. Ist das kein Sakrileg für einen Helvetti-Fan?
Ganz. Also wenn ich jetzt ein bisschen böse sein darf, interessiert mich das eigentlich nicht wirklich. Mhm. Weil ich weiss, was ich mache. Wir wissen, was wir machen. Wir sind überzeugt von dem, was wir machen. Und ja, wir können auch zu dem stehen, was wir machen. Und wenn jemandem das nicht passt, dann passt es halt jemandem nicht. So what?
Wie kann man eure Fans eigentlich grundsätzlich beschreiben? Was sind das für Leute? Sind das laute Leute? Sind das aggressive Leute? Also Eigenschaften, die auf eure Musik auch zutreffen, oder sind das ganz andere Leute, besonders friedliche Menschen?
Ich selber erlebe die Metal-Szene eigentlich als eine sehr, ja, wie sagt man, friedliche, friedliebende Szene eigentlich. Also jetzt auch verglichen mit anderen Sachen, wo es vielleicht eher mal so ein bisschen um Gewalt geht, oder was weiß ich, wenn man jetzt an Sport und Hooligans denkt und so Zeug irgendwie, whatever.
Obwohl das ja noch manchmal ein bisschen beängstigend wirkt, wenn man beobachtet, was bei den Fans passiert. Zum Beispiel am Greenfield Festival bin ich dabei gewesen, habe das Konzert auch ein bisschen beobachtet, respektive was eben im Publikum passiert, ein Wall of Death. Können Sie besser erklären, was das ist? Ein Wall of Death im Publikum?
Ja, das ist Ihnen so ein, ja, wie sagt man, ein Brauch, kann man quasi schon sagen, was sich über, ja, jetzt die letzten paar Jahre irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen entwickelt hat, kommt ursprünglich aus dem Hardcore raus, also aus dieser sehr idealbewussten Szene, wo man sich primär von Früchten und Orangensaft ernährt und für Tierrecht einsetzt und so weiter. Aus dieser Szene raus kommen solche Sachen eigentlich wie Circle Pit oder Wall of Death und ist jetzt dann über die letzten 10 Jahre 20 Jahre vielleicht so ein bisschen auf die Metal übergeschabt. Und das ist im Prinzip einfach, ja, wie sagt man dem, ein ausgelassen sein an Konzerten.
Aber es sind, also man muss vielleicht noch schnell beschreiben, genau. Es sind zwei, also es sind dann quasi, das ganze Publikum trennt sich in zwei Hälften und dann springen die zwei Hälften eigentlich so quasi wie
aufeinander los.
Und das hat dann etwas, also eigentlich hat es etwas von einer Schlacht.
Fast ein bisschen,
von einer Schlacht, wie man sie in Filmen sieht, Gladiator oder Braveheart, da spurtet quasi zwei Armeen aufeinander. Darum passt es dann wieder zu dem Keltischen, wo Helvetii besingt. Aber was mich schon noch interessiert, gibt es viele Verletzte bei Helvetii-Konzerten?
Ich hoffe es nicht. Ich bekomme dem noch nie etwas davon mit, aber ich hoffe es ganz im Ernst nicht. Nein, also, ich glaube es nicht. Also, eben, das ist jetzt auch wieder das. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiss es ja nicht. Aber ich sehe es ja nicht. Aber also, da würde man, wenn es Verletzungen kann sein, das würde man ja irgendwie mitbekommen.
Das würde man mitbekommen. Aber eben blutige Nase, das hat mir sogar ein DRS3-Mitarbeiter, der gerne noch Metal-Konzert geht, gesagt, das passiert immer mal wieder.
Das wird sicher geben, ja.
Also bei einem Singer-Songwriter-Konzert, dann stehen seelische Verletzungen. Bei einem Helvetii-Konzert, da können es auch mal körperlicher Art sein. Jetzt hören wir Musik von Helvetii. Für euch im Verhältnis eigentlich ganz ein harmonisch, sanfter Song. A Rose for Epona.
Auf Englisch ausgesprochen, ja.
Helvetii auf der 3 Frontmann, Sänger und Texter ist der Krigel Glanzmann. der heute Abend mein Gast ist, hier im Fokus. Der Song, da ist jetzt allerdings nicht nur der Kriegel Glanzmann am Mikrofon gewesen, sondern, wie man hört, eine Frauenstimme. Und der Song ist vielleicht auch nicht ganz typisch. Helvetii sind nämlich zum Teil noch viel extremer. Also ich sage jetzt mal für mich oder für eine durchschnittliche Schweizer, Schweizerin ist das sehr extreme Musik. Wie ist denn für Sie, Kriegel Glanzmann?
Etwas Extremes und Aggressives in dem Sinne nicht. Gar nicht. Also natürlich, wenn ich Musik schreibe, dann versuche ich immer auch einen lyrischen Inhalt damit auszudrücken. Also nicht nur via Text, sondern ich versuche den auch musikalisch auszudrücken. Und klar, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dann gibt es manchmal drastische Themen. Es gibt Themen wie Krieg und so weiter. Und das versuche ich auch aufzunehmen und musikalisch so auszudrücken. Aber grundsätzlich, ich bin ein bisschen mit Death Metal aufgewachsen. Also, was heisst aufgewachsen?
Zumindest gewöhnt man sich.
Ist das die Musik von meiner Jugend gewesen. Und für mich ist das immer sehr, sehr emotionelle Musik gewesen. Aber schöne. Also, Death Metal ist so ein bisschen, ich kann so die Augen zumachen und dann sehe ich von meinen Augen Bilder von Bergen und tiefen Wäldern und so. Und Ruhe. Es geht für mich nicht um irgendwie Aggression oder irgendwie so. Also gar nicht.
Und das da, das wäre jetzt der sogenannte, ja, Sie haben es vorhin gesagt, Schreigesang. Es gibt, glaube ich, auch den Begriff gutturaler Gesang oder sogenannte Grunts, also Grunzen. Das gehört zum Death Metal. Wieso gutturaler Gesang und dann nicht möglichst schöner Gesang?
Wieso möglichst viel Vibrato im Operngesang? Wieso nicht einfach schön geradeaus?
Und wie schützen Sie Ihre Stimme? Also ist das anstrengend, so zu singen?
Genau gleich wie eine Opernsängerin oder Opernsänger. Ist eigentlich de facto nicht, oder letztendlich ist Singen, blöd gesagt. Letztendlich ist es eine Benutzung der Stimmbänder. Und das kann man so machen, dass man seine Stimme schützt. Oder man kann es so machen, dass man sich die Stimme ruiniert. Und das ist eine Frage von Techniken. Und es ist bei dem, ist es genauso wichtig, eben, dass man zum Beispiel mit dem Bauch die Stimme stützt oder mehr aus der Zwerchfell gegen den Bauch, gegen den Druck gibt und nicht aus der Brust und solche Sachen. Eigentlich genau gleich wie bei jeder anderen Gesangsart auch. Und wieso das? Und wieso nicht einfach schön singen? Eben, ist halt immer so eine Empfindungssache, was schön heisst. Für mich ist es sehr, sehr eine ausdrucksstarke Art und Weise von Gesang.
Aber es hat nichts mit den Themen zu tun, die sie besingen. Also sie singen eben über unsere Vorfahren, über die Helvetier, über keltische Stämme und Brüche. Also ich sage jetzt mal, ja, unsere Vorfahren, die haben ja nicht so gesungen, wenn sie gesungen haben. Also mindestens dort, wo sie angefangen haben, auf zwei Beinen zu laufen, haben sie nicht so gesungen. Sind.
Ja, wie haben sie gesungen?
Ich weiss es nicht. Also, sie wissen es besser.
Auch nicht.
Aber
nein.
Haben sie so gesungen?
Ja, nein, ich weiss es nicht. Und ich glaube, es gibt auf dieser Welt niemanden, der es wirklich weiss. Natürlich, ich behaupte nicht, dass sie so gesungen haben. Oder sie haben auch nicht mit Schlagzeug gespielt und haben auch keine E-Gitarre gehabt, von dem her.
Sie forscht, beschäftigt sich mit der Lebensweise von unseren Vorfahren. Es geht um gallische Krieg, beispielsweise im neuen Album von Helvetii. Hätte sie gerne vor 2000 Jahren gelebt?
Nein.
Wieso nicht?
Also, ich habe nichts dagegen, aber es ist nicht etwas, was ich mir wünsche. Finde ich eine relativ müßige Vorstellung, sodass ich würde gerne in einer anderen Zeit leben. Weil, also erstens mal ist es einfach das Faktum, niemand weiß, wie es wirklich war. Egal wie viel, dass man über ein vergangenes Zeitalter weiß auf wissenschaftlicher Basis.
Aber also man weiß zum Beispiel, man hat mehr gefroren damals, man hat
weiß man das wirklich?
Also es hat keine Elektrizität gegeben, wo man die Hütten geheizt hat.
Ich heize mein Haus daheim auch nur mit Holz.
Ah, okay, dann lebe ich sie doch auch ein bisschen weiter so.
Ja, also, und ich friere nicht. Eben, also es sind so viele Sachen, wo man einfach in eine gewisse Rahmen, Annahmen kann stellen, aber wirklich wissen, wie es war, dass niemand, der heute lebt, ist damals dabei gewesen, oder? Und von dem her ist es auch irgendwie eben müßig, sich zu denken, damals war es besser gewesen, oder damals war es schlechter gewesen. Und hinzu kommt auch noch die Sache, eben, Menschen sind immer Menschen. Und jedes Zeitalter hat seine guten Seiten und auch seine schlechten Seiten. Und von dem her, ich kann es ja sowieso nicht ändern. Ich lebe heute.
Was passiert denn da bei Ihnen, wenn Sie sich da zurückziehen in die vergangene Epoche?
Ja, was passiert?
Also da recherchieren Sie einfach tagelang, wie gehen Sie vor?
Natürlich, ja. Wobei, also es ist nicht so, dass jetzt einfach, oder beim neuen Album zum Beispiel, das dreht sich um den Gallischen Krieg, und es ist jetzt nicht so, dass ich einfach Ihnen das Thema gewählt habe und dann, okay, jetzt verabschiede mich für 2 Monate und gehe in die Bibliothek übernachten und studiere das durch. Sondern die ganze Thematik ist sowieso eigentlich immer präsent. Also mit Helvetii ist als ganze Band konzeptionell, lyrisch an sich fokussiert auf gallische Kultur und gallische Geschichte. Und das ist sowieso ein Thema, das sich wie ein roter Faden durchzieht. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv beschäftige und das studiere. Also konstant sowieso. Von dem her ist das eigentlich so ein fortlaufender Prozess.
Sie sind selber gelehrter Buchhändler. Ist darum die Faszination für die vergangenen Epochen auftaucht? Oder erst dann durch die Musik?
Nein, die ist eigentlich vor dem Buchhändlerberuf schon da gewesen.
Dann holen Sie sich ab und zu, glaube ich, auch Hilfe von der Wissenschaft. Sie arbeiten genau mit Sprachforschern zusammen, weil die gallische Sprache, die zum Teil in Ihrem Text vorkommt, ja, eine Trümmersprache ist im Fachbegriff. Was ist das genau, eine Trümmersprache?
Eine Trümmersprache ist eine Sprache, die ausgestorben ist. Irgendwie, jetzt im Beispiel von Gallisch, zum Beispiel im frühen Mittelalter, ist die gallische Sprache ausgestorben. Natürlich hat sie sich in die heutige Zeit übergeflüchtet. Und existiert in dem Sinn heute immer noch in Form von irisch, gälisch und so. Aber das sind natürlich Welten dazwischen, oder zwischen heutigen gälischen und damaligen gallisch. Das kann man so nicht mehr vergleichen. Das wäre wie wenn man Latinisch und Italienisch vergleichen miteinander. Aber gallisch de facto, ja, ist ausgestorben im frühen Mittelalter. Und was man heute hat davon, ist primär eigentlich noch das Vokabular. Vokabular ist sehr gut überliefert, sehr gut erhalten. Aber zum Teil, wenn es um Grammatik geht und vor allem eben natürlich, wenn es um die Aussprache geht, gibt es sehr viele Aspekte, wo die Wissenschaft auch heute immer noch so ein bisschen im Dunkeln tappt, was die gallische Sprache angeht.
Da gibt es Kritiker, die sagen, sie betreiben da Geschichtsklitterung, machen Kitsch, da werden verschiedene Epochen miteinander vermischt, ein bisschen Mittelalter, ein bisschen Robin Hood oder Braveheart-Romantik. Was sagen Sie denen?
Geh in die Bibliothek und kauf dir ein anständiges Geschichtsbuch und liest erst mal, bevor du
etwas rauslässt. Also, liegt die falsch.
Ja,
also, nein. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, sie besingen so Werte wie Freiheit, Heldentum und Ehre. Und das sind dann aber eigentlich Geschichten, wo der keltische Stamm erst viel später angedichtet worden sind. Im 18. Jahrhundert, glaube ich.
Ja, also so Sachen zu besingen, finde ich sowieso ein eine merkwürdige Sache. Machen wir auch nicht. Also von solchen Zeug möchte ich persönlich mich sowieso sehr stark distanzieren, weil ich absolut nicht der Fan davon bin, Musik zur Verbreitung von irgendwelchen Ideen, Idealen oder irgendetwas zu verwenden. Es geht um Musik und darum gibt es die Band und ich will niemandem etwas vorpredigen oder so.
Also da grenzen Sie sich auch klar von der rechtsextremen Szene ab,
die in diesem Umfeld
immer wieder auftaucht.
Ja, also eben, das ist so ein bisschen, also ich persönlich halte das ein bisschen für einen Mythos, dass sie das tatsächlich macht, weil wir als Band, wir sind eigentlich noch nie wirklich wir haben noch nie irgendwelche Skinheads an unseren Konzert gesehen oder irgendwie so etwas, von dem her finde ich, aber ja, es gibt Leute, die das immer wieder aufbringen, die Thematik.
Es gibt das Phänomen, wie es natürlich in vielen verschiedenen Szenen gibt und in dieser Folk-Metal- oder auch Pagan-Metal-Szene, wo man vielleicht mal schnell kurz erklären müssen. Paganismus, das ist das Heidentum, Naturreligionen, der Keltenkult, es gibt ganze Mittelalter-Festivals und dort ist offenbar die Faszination zum Teil verklärten Helden-Epos-Sagen schon ein bisschen grösser als an anderen Orten.
Das mag sein, das weiss ich nicht, aber grundsätzlich erachte ich so ein bisschen so die Ansicht, dass, oder so das Verbindung herstellen zwischen sowas und in rechtem Gedankengut, erachte ich für einfach mangelnde Allgemeinbildung, weil klar, es gibt alte Kulturen mit ihren Symboliken und ihren Mythen und es gibt eine absolut legitime Beschäftigung damit, wie es Wissenschaftler betreiben, wie es aber auch irgendwelche Laien betreiben, die ihnen einfach Freude daran haben oder Geschichtsfreaks sind oder irgendwas. Und dann gibt es rechtsgesinnte Leute, die aufgrund halt von der Ursprünge zum Teil auch mit eben Symbolik von alten Kulturen, also vor allem von alten germanischen Kulturen, eigentlich ausschliesslich von alten germanischen Kulturen, hantieren und jetzt nur eben, weil die auch zum Beispiel so eine Symbolik verwenden, teilweise. Also, SS zum Beispiel, das sind eigentlich einfach zwei Runen. Mhm. So wie sie alte, also in der Antike germanische und nordische Stämme verwendet haben, sind eigentlich einfach Schriftzeichen, oder? Wie man sie damals benutzt hat. Und eben aus dem nachher irgendwie so eine Verbindung herstellen, das ist einfach, ja, also erstens mal ist es zeugt von mangelndem Allgemeinwissen, was Geschichte angeht, und zum anderen, ja, zeugt es von einer sehr, sehr oberflächlichen Betrachtung von dem, was um einen herum abgeht, denkt
es mir. Sie spielen ja ab und zu auch an sogenannten Pagan Metal Festivals oder an Messen oder an so Fester. Und die Szene ist rasant gewachsen in den letzten Jahren.
Das ist ja so, ja.
Wieso denn? Oder wie erklären Sie sich den Boom? Von dem, ich sage auch, Rückzug in eine Zeit, eben in eine vergangene Zeit.
Bin ich schon aufgefragt worden. Und ist auch schwierig zu sagen. Ich meine, also ich denke...
Also ist es eine Form von Eskapismus, von Leuten, die sich aus unserem Alltag ausklinken und einfach nichts, wenn es tun mit der Aktualität.
Also für mich persönlich ist es nicht. Also eben wie gesagt, ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt früher alles besser ist. Ich wünsche mir nicht. Und wenn, dann eigentlich eher im Gegenteil. Also ich denke, es ist immer im Hinblick auf die Gegenwart, auf sie jetzt und heute, Teil ist verdammt wichtige Sache, auch mal in die Vergangenheit zu schauen, dass man vielleicht auch mal aus einem begangenen Fehler lernen kann. Also jetzt gerade, wenn man sich intensiv mit der Geschichte des Galischen Krieges beschäftigt, ist es manchmal erschreckend, wie viele Parallelen man zu politischen Vorgängen im heutigen Zeitalter entdeckt.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ja, jetzt geht es fast ein bisschen ins Politische.
Das ist gleich.
Ihnen ist es gleich, mir nicht. Nachher heisst es dann wieder. Nein, aber... Oder, beim Galischen Krieg ist es die Schrift von Caesar de Bello Gallico, da sind sich weltweit alle Wissenschaftler einig, sind in weiten Teilen eigentlich nichts anderes als eine Propagandaschrift, eine politische. Und es war damals so, da ist eine Imperialmacht und eine treibende Kraft davon, die braucht einen Krieg. Oder sie strebt einen Krieg an, aus diversen Gründen, aus finanziellen Gründen, aus wirtschaftlichen, politischen Gründen und so weiter. Aber den Krieg, den kann man nicht einfach machen. Erstens mal, weil sonst die eigene Bevölkerung, die doch mehr als 200-300 Leute ist, oder wenn man von einer römischen
Reich redet. Dann muss man einen Grund suchen.
Den muss man vor der Bevölkerung legitimieren. Plus, je nachdem, von der die ganze Welt rundherum anfangen zu schreien. Oder? Man kann nicht einfach rein auf jemand anderes losgehen. Sonst ohne Konsequenz. Also muss man anfangen, den Krieg legitimieren. Und man muss anfangen, das Land oder die Partei oder was auch immer, das man will, bekriegen, möglichst als eine Gefahr darstellen. Das ist das, was damals der Caesar ganz aktiv betrieben hat.
Und wie hat er es gemacht? Im Gegensatz zum George Bush? Oder
das habe ich nicht gesagt. Aber ja, eben zum Beispiel eben mit dieser Schrift, wo eigentlich so praktisch ein Fortsetzungsroman war, damals, wo halt eben von Werner Galli, wo der Durchschnittsrömer eigentlich gar nicht kennt hat, ausser eben aus diesen Schriften von Caesar, in regelmässigen Abständen nach Rom zum Senat ist geschickt worden. Und dort ist eben sehr geschickt, werden die Zusammenhänge so geschildert und Gallien wird effektiv als Bedrohung und als Gefahr dargestellt. Und eben Hand aufs Herz, das passiert heute nicht so fest anders. Oder? Und insofern ist es manchmal erschreckend, oder, wenn man in die Geschichte schaut und sieht, ja, Gottfried, haben wir jetzt wirklich so wenig gelernt in den letzten 2000 Jahren?
Sie beschäftigt sich wirklich mit diesen vergangenen Epochen. Machen das die Fans von dem Folk oder Pagan Metal auch?
Ganz ehrlich gesagt, ich kenne nicht so wahnsinnig viel von denen, aber es macht den Anschein, dass es sicher ein Anteil davon ist, wo das macht, ja. Ich denke, so die Art von Musik, wo moderne Metal-Musik und traditionelle Volksmusik miteinander verknüpft, zieht so ein bisschen verschiedene Leute an. Also wir haben zum Teil auch wirklich einfach reine Volksmusik-Liebhaber an unseren Konzerten, wo wir Metal nicht anfangen können, aber die haben einfach Freude an der Volksmusikanteil bist.
Und die machen dann immer wieder die Ohren zu, wenn der Death Metal kommt und freut sich darauf, wenn auch wieder traditionelle Instrumente.
Ja, und eben, also insofern hat es auch jetzt bei den Metal- oder Folk-Metal-Fans, da hat es Leute, wahrscheinlich der grössere Anteil, ich weiss es nicht, wo wirklich einfach den Plausch an der Musik hat. Aber es gibt relativ, denke ich jetzt mal, einen höheren Anteil von diesen Fans, die sich wirklich auch mit der Geschichte und mit der Materie auseinandersetzen und einfach interessiert sind daran. Oder?
Sie haben ja dann irgendwann auch angefangen, die alten, traditionellen Instrumente auf ihre Musik einzubauen. Das heisst, man muss sie zuerst ja auch lernen spielen. Für welche Instrumente sind Sie eigentlich zuständig, Riegel Glanzmann?
Das kommt ganz aufs Lied drauf an.
Blockflöte, Mandoline.
Ja, fast.
Also,
wir tun Instrumente immer so ein bisschen songdienlich einsetzen. Und je nachdem, also grundsätzlich singe ich halt. Und sehr oft spiele ich Tin oder Low Whistle. Das ist eine spezielle Metallflöte, die aus der irischen Volksmusik kommt. Verschiedene Dudelsäcke, Mandola, Harfe, Barren.
Angefangen hat bei Ihnen, Riegel Glanzmann, aber eigentlich alles mit dem anderen, nämlich mit dem Metal, wo Sie jung waren. Dort haben Sie sich noch weniger für alte keltische Instrumente interessiert. Und aus diesen Jugendzeiten hören wir jetzt Musik, eine Band, die wichtig war und immer noch wichtig ist für Sie, Entombed.
Genau.
Warum?
Das ist damals so Ende 80er Jahre, sind so die ersten Death-Metal-Bands langsam entstanden. Es war so ein bisschen eine neuartige Musik gewesen. Und das hat mich damals, so im zarten Alter von 15 oder so, in dieser Art, in ihr einfach unheimlich angesprochen. Das war so quasi die Musik von meiner Jugend gewesen.
In einem zarten Alter hat sie sich Riegel Glanzmann mal entdeckt. Es ist allerdings alles andere als zarte Musik. Zart beseitete Leute müssen jetzt vielleicht eine kurze Pause machen, vielleicht schnell zum Kühlschrank oder sonst irgendwo oder ein bisschen leiser stellen. Dann kommen Entombed im Fokus auf deres 3 gewünscht vom Riegel Glanzmann, Sänger und Frontmann von Elveti. Brett. Definitiv nichts für zart beseitete. Das ist eine stilbildende Death-Metal-Band aus Schweden. Stilbildend für Riegel Glanzmann, Sänger und Musiker bei Elveti, der berühmtesten, erfolgreichsten Schweizer Pagan- oder Folk-Metal-Band. Riegel Glanzmann ist mein Gast im Fokus auf der RS3. Morgen Reisband für fast 3 Monate auf Welttournee. Ja, Riegel Glanzmann, Entombed, Death Metal, wo Sie mit 15 haben Sie gesagt, sehr viel gehört haben. Wie sind Sie zu dieser Musik gekommen? Wer hat Ihnen die Extremmusik näher gelegt oder empfohlen?
Also ich glaube, ursprünglich die Schuld war meine grosse Cousine damals. Aber das ist hat angefangen mit Heavy Metal, mit so Größen wie Iron Maiden oder so. Aber das war dafür auch fast 10 Jahre früher gewesen. Da, ich weiss nicht, bin ich irgendwie 60 gewesen oder ein kleiner Pfüderi. Ja, und dann kommt man halt so rein und fährt so ein bisschen.
Sind Sie ein Aussenseiter gewesen mit dieser Musik in Ihrer Jugend?
Nein. Also ich weiß, schwierig zu sagen.
Also Metal ist ja früher mindestens die klassische Aussenseitermusik gewesen.
Ist das so? Okay.
Metallica, das sind selber 4 Aussenseiter in Kalifornien, die Band gegründet haben, als quasi Aussenseiterkapelle, okay, um härter und aggressiver zu werden als alle anderen.
Ist noch schwierig zu sagen. Also ich muss wahrscheinlich gestehen, vermutlich bin ich sowieso immer so ein bisschen ein Eigenbrötler gewesen und ich glaube, ich habe das einfach, wenn es so war, gar nicht so mitbekommen, weil ich mich sowieso immer, so ein bisschen ein Eigenbrötler gewesen. Von dem her wäre mir jetzt auf jeden Fall so nicht markant als das aufgefallen.
Was haben Ihre Eltern gesagt, als Sie die Musik gehört haben?
Ja, eigentlich nicht so verrückt, weil
die sind. Und was sagen Sie denn jetzt zu der Musik, die Sie jetzt machen, oder zu dem Sound oder zu dem Leben, das Sie führen?
Ich glaube, grundsätzlich freuen Sie sich für mich und für uns. Ja.
Also Freude über Erfolg?
Auch, ja. Und
also ich weiss, dass Ihre Brüder eigentlich sehr beeindruckt ist von dem, was sie machen, vom Erfolg, den sie haben mit der Band, aber noch nie an einem Konzert war von ihnen, weil er es schlicht nicht kann aushalten kann. Das hat er in einem Interview selber mal gesagt.
Ist das so? Okay. Ja, also ja es ist, meine Eltern sind jetzt tatsächlich mal an einem Konzert gewesen, und zwar vor 2 Wochen oder wann war das gewesen, in Zürich im Volkshaus. Ja, und ist aber de facto wirklich in dem sind 10 Jahre gegangen, bis sie mal ein Konzert
gesehen haben. Aber jetzt interessiert uns natürlich die Konzertkritik von der Eltern nachher.
Es hat ihnen furchtbar gut gefallen. Aber Anker, um Hand aufs Herz, das müssen die Eltern natürlich auch praktisch sagen, wenn es um Kind geht.
Nein, umgekehrt aber, ist es. Also mindestens früher haben ja die Eltern gesagt, nein, das kannst du doch nicht und mach leisliger im Zimmer. Und oder ist denn das ein Akt von Rebellion gegen das Elternhaus gewesen, wo sie ihn entombt und so Death-Metal-Bands haben angefangen?
Nein, ganz und gar nicht. Und ich bin nie der laute Musikhörer gewesen. Also ich lasse meine Sachen sowieso immer leislich im Zimmer lautstärke.
Der Bücherwurm sind Sie gewesen. Sie haben ja dann auch Buchhändler gelernt. Genau. Ist das ein Beruf, den Sie unterdessen ganz an den Nagel gehängt haben?
Das ist ja so, ja. Einfach zwangsläufig.
Aber könnten Sie sich vorstellen, wieder in den Beruf zurück einzusteigen?
Ich glaube es weniger. Also ich finde Bücher sind nach wie vor noch eine grosse Liebe von mir und werden es auch immer sein, denke ich jetzt mal. Aber ich glaube inzwischen, ja, der Buchhandel hat sich in den letzten, sage ich jetzt mal, 15 Jahren doch recht verändert und ist recht wirtschaftsorientiert worden. Und ich glaube, alleine mit den Öffnungszeiten, die es heute fängt, hätte ich, glaube ich, so ein bisschen meine Probleme. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel, wenn ich aus irgendwelchen Gründen irgendwann nicht mehr Musik machen würde oder nicht mehr so viel Musik machen würde, zum Beispiel in einem Verlag zu arbeiten oder sowas. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Wenn Sie irgendwann mal nicht mehr so viel Musik würde machen wie heute, haben Sie jetzt gerade gesagt, würde man dann eigentlich irgendwann zu alt für Metal?
Ich weiss es nicht.
Oder wird der kompromisslose Lebensstil eventuell auch mal zu anstrengend oder auch zu unsicher?
Ja, aber was ist denn der kompromisslose Lebensstil? Also sind so ähnliche Stichwörter, die haben schon ein paar Mal gefallen.
Wer auf Sicherheit steht, wer eine dritte Säule oder eine Pensionskasse will, der wählt wahrscheinlich nicht den Weg, den Sie gehen mit Helvetii.
Ja gut, aber das hat nicht mit dem Musikstil zu, sondern nein, allgemein mit dem Leben als Musiker.
Genau. Das meine ich.
Also, okay. I got it. Ja, für das wird man möglicherweise vielleicht schon irgendwann zahlt. Also, ich meine, das eine ist jetzt einfach eine Einstellungssache, oder? Wie wichtig ist einem finanzielle Sicherheit? Das ist eine reine Einstellungssache.
Und wie ist die aber, für Sie? Also, wie wichtig ist Ihnen das?
Ich habe mir in den letzten 10 Jahren oft immer wieder die Frage gestellt, lohnt sich das alles? Weil es ist so viel Aufwand, so viel Energie, wo ich ja, in die Sache einstecke, für jetzt wirtschaftlich betrachtet eigentlich sehr wenig Ertrag. Oder weil, also wenn man die Stunden rechnen würde, die ich effektiv investiere in meine Leidenschaft, dann hätte ich einen lächerlichen Stundenlohn. Also dann hätte man ein paar Rappen vermutlich oder so. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ja, lohnt sich das? Für was machst du das eigentlich? Lohnt sich das wirklich? Und ich habe mir dann immer eigentlich die gleiche Antwort müssen geben. Ich habe mir immer müssen sagen, ja gut, du kannst das schon aufhören, du kannst einen gemütlichen 8-to-5-Job haben, aber das würde bedeuten, dass du einen Traum wirst aufhören leben. Und das geht einfach nicht. Insofern, ja, ist der Fall eh klar. Aber nochmal auf Prague zurückzuholen. Ich denke, für die Musik an sich wird man, glaube ich, nie zahlt. Kann man sich nicht vorstellen. Aber zum Beispiel jetzt eben ewig auf Tour sein, das ist etwas, wo ja, es ist einfach sehr anstrengend. Es ist psychisch belastend manchmal, einfach schon rein wegen der Absenz von Privatsphäre.
Und auch für ihre Partnerin, sie lebt mit ihrer Partnerin zusammen. Sie sind jetzt 35. Gibt es denn für sie oder gibt es für euch beide als Paar irgendwo, die finden denn auch den Wunsch nach einem bürgerlichen Familienleben irgendwann mal?
Nein, eigentlich nicht. Also vielleicht nicht mehr, ich weiss, es ist auch schwierig zu sagen. Aber wir haben uns inzwischen jetzt über all die Jahre dermassen eigentlich so an das gewöhnt und wir schätzen das eigentlich auch. Ja, es klingt jetzt extrem blöd, aber es ist de facto eben wirklich so das Unstete behaltet auch alles ein bisschen frisch. Also wir haben gerade das Jahr unseren zehnjährigen Hochzeitstag und wir haben uns dann müssen fragen, so, leck, sind das wirklich 10 Jahre? Ich habe das Gefühl, das war gestern irgendwie. Und ja, das Unstete im Leben behaltet irgendwie auch wirklich auch, wenn alles ein bisschen frisch. Und das ist eigentlich auch etwas Schönes und das schätzen wir auch.
Und heute ist der letzte Abend, wo sie gemeinsam verbringen. Nachher geht es eben 2,5 Monate auf eine Tournee. Der Krigel Glanzmann zusammen mit Helvetii. Das ist der Fokus, das neue Album von Helvetii. Heisst Helvetios, erscheint am 10. Februar. Morgen startet die Tournee am 20. März dann. Das ist tief im Schweizer Frühling. Dann sind wir dann auch mal schnell für ein Konzert zurück in der Schweiz. Und zwar im Z7 zu Pratteln. Alles weitere über Helvetii findet ihr natürlich im Internet auf helvetii.ch. Ich bedanke mich für den Besuch. Und jetzt haben wir am Schluss noch einen Wunsch-Song von Ihnen, der nichts mit Metal zu tun hat.
Das ist traditionelle irische Volksmusik, eine Aufzeichnung aus dem Jahr 1975. The Buffy Band. Ein Set von Chicks and Reels.
Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.